Dieser Podcast wird präsentiert von Sustainable Switzerland, der Plattform für eine nachhaltige Schweiz.
NZZ Akzent.
Und dann plötzlich gab es erste Bilder von der Barge und die Barge war leer und Timmy war nicht mehr da. Und dann kam die Bestätigung auch aus dem Team, ja, Timmy hat die Barge verlassen, selbstständig, und er schwimmt. Die Fontäne, die pustet jetzt im Meer, und er atmet also und er schwimmt selbstständig an der Wasseroberfläche.
Der Reporter, der hier für Welt TV berichtet, ist sehr optimistisch. Und die Videoaufnahmen, die dazu gezeigt werden, darauf sieht man das offene Meer und mittendrin so eine Fontäne, die in die Höhe spritzt.
Und nun müssen wir alle hoffen, dass Timmy den richtigen Weg findet, einfach gerade ausschwimmt, um zum Atlantik zu kommen. Aber die Sensation ist perfekt. Die Aktion ist geglückt. Timmy ist in Freiheit.
Wochenlang lag der gestrandete Wal an der deutschen Ostseeküste. Und jetzt ist er zurück im Ozean, wo er letztes Wochenende freigelassen wurde. Martin, aber diese Euphorie, die hat nicht sehr lange angehalten. Warum denn nicht?
Ja, erst einmal ist etwas eingetreten, was viele Leute nicht geglaubt haben. Er hat wirklich den Transport ins offene Meer, hat er überlebt, der Wal, ist dort rausgelassen worden, ist ein Teil geschwommen, hat dann aber seither kein Lebenszeichen mehr von sich gegeben. Und zwar, weil der GPS-Tracker offenbar nicht funktioniert.
Also man weiß nicht, wo er ist.
Nein, man weiß nicht, wo er ist, und man weiß auch nicht, ob er überhaupt noch lebt.
Der gestrandete Buckelwal Timmy ist die Mediengeschichte des Frühlings. Aktivisten wollten den Wal retten und ihn zurück ins Meer bringen. Doch diese Aktion war im Endeffekt wohl ein großer Flop. Das sagt Wissenschaftsredaktor Martin Amrein. Ich bin Alice Grosjean. Es war in den letzten Wochen quasi unmöglich, die Geschichte von Timmy, dem Buckelwal, nicht mitzubekommen. Es gab Live-Ticker und sogar einen Livestream, der den Wal tagelang begleitet hat. Hast du das alles auch mitverfolgt in Echtzeit, Martin?
Ja, ich muss zugeben, phasenweise tatsächlich jeden Tag. Aber ich muss ausholen, wir haben als Wissenschaftsredaktion irgendwann gesagt, wir müssen auch etwas zu diesem Thema machen. Wir haben das aus wissenschaftlicher Sicht versucht zu erklären, was da passiert und was Sinn macht, was weniger Sinn macht. Und ich habe dann auch die Berichterstattung mit übernommen. Und dann gerät man dann schon auch in diesen Sog dieser Geschichte, dieses Dramas. Und deshalb habe ich das tatsächlich verfolgt. Also die Live-Ticker und auch die Livestreams teilweise.
Ja. Und dieses Video vom Livestream, das zeigt, wie der Wal ins Meer transportiert wird, das hat bis heute über 2 Millionen Abrufe auf YouTube. Dabei war aus wissenschaftlicher Sicht die Lage ja eigentlich glasklar.
Genau, also es hat viel mitgespielt, glaube ich, dass die Leute das so interessiert hat. Viele Leute hatten Mitleid, andere Leute hatten Wut, dass da von der Politik aus ihrer Sicht zu wenig passiert. Andere hat es einfach Wunder genommen, wie sich dieses Drama weiterentwickelt. Für den Wal war natürlich dieses große Spektakel definitiv eher ein Nachteil. Also all diese Leute, die sich immer um ihn herumgetrieben haben, war sicher ein Stress für ihn. Aus wissenschaftlicher Sicht war eigentlich diese ganze Aktion am Schluss ein ziemlicher Unsinn, kann man schon so sagen.
Mhm. Unsinn, was heißt das konkret?
Also es ist wirklich selten der Fall, dass in einer Frage in der Wissenschaft vollständiger Konsens herrscht. Das war hier aber wirklich der Fall. Alle Expertinnen und Experten, Walforscher, auch Leute von Umweltschutzorganisationen waren dagegen, dass man mit diesem Wal noch etwas anfängt, dass man den noch irgendwo hinbringt. Und trotzdem wurde das gemacht, und zwar nicht wissenschaftlich begleitet.
Mhm. Wie häufig passiert denn so etwas, dass Wale oder Buckelwale stranden?
Ja, das Wale stranden kommt immer wieder vor. Buckelwale in der Ostsee gab es auch schon, zwar eher selten, aber der Grund dahinter ist auch sogar ein eher positiver, dass in den letzten Jahrzehnten die Buckelwalpopulation wieder stark zugenommen hat. Und deshalb gibt es einfach auch wieder mehr Wale, die wandern. Und da kann es auch mal vorkommen, dass einer halt irgendwo falsch abbiegt und in der Ostsee landet.
Weiß man, was bei Timmy der Fall war? Also warum er konkret gestrandet ist dann?
Da gibt es Spekulationen. Es gab Forscher, die gesagt haben, vielleicht hat er seinen Orientierungssinn, war vielleicht tatsächlich nicht so gut wie bei anderen Walen. Was aber auch sein kann, das wird vermutet, dass es ein eher junges Männchen war. Mhm. Und gerade von jungen Männchen ist bei Buckelwalen bekannt, dass die neugieriger sind und halt tatsächlich auch mal irgendeine Route nehmen, einfach aus Neugier mal in eine Richtung schwimmen, in die sie eigentlich nicht gehen sollten. Was auffällig war, er ist immer wieder, auch an Stellen, wo er eigentlich hätte im tieferen Wasser schwimmen können, ist er immer wieder auf untiefes Wasser ausgewichen. Nach einer gewissen Zeit konnte er offenbar nicht mehr gut im tiefen Wasser schwimmen. Da war er geschwächt, musste er sich wahrscheinlich irgendwie abstützen, dass er überhaupt atmen konnte. Das war auffällig. Dann war auch die Haut von ihm eindeutig nicht mehr gesund. Hat sich auch damit zu tun, dass er in dieser eher süßen Ostsee nicht ideale Bedingungen findet. Er ist eigentlich natürlich ein Tier, das in den offenen Ozeanen lebt, wo wirklich Salzwasser vorhanden ist.
Also war der Salzgehalt auch zu niedrig für eine Buckelwal-Wohlfühl?
Genau. Also die Ostsee ist von dem her nicht der ideale Ort für einen Buckelwal, das kann man so sagen. Mhm. Und ja, eben, er war immer weiter geschwächt, hat sich kaum noch bewegt in der Bucht. Es war dann auch klar, wenn man jetzt einen Rettungsversuch wagen würde, wäre das wahrscheinlich zusätzlicher Stress für ihn. Und deshalb waren die meisten oder eigentlich alle Experten der Meinung, dass man dieses Tier besser in Ruhe und Würde sterben lässt.
Was wir hier gehört haben, ist der Rettungsversuch, nämlich der Moment, wo Timmy dann in diesen Frachter reinschwimmt, also doch gerettet wurde. Also die Menschen jedenfalls, die jubeln, als der Wal dann doch eben in ein Lastschiff reinschwimmt, das ihn zurück in den Ozean transportieren soll. Wie ist denn dieser Transport? Wie ist der konkret abgelaufen?
Also die Idee war, den Wal in einen Lastkahn zu bringen, der mit Wasser geflutet ist. Mhm. Und damit das überhaupt möglich war, dass der Wal da hinein kann, musste zuerst eine Art Kanal, ein Graben gegraben werden zum Wal. Dafür brauchte es einige Tage und da wurde mit schweren Baggern wurde da gebaggert.
Stelle ich mir auch nicht gerade angenehm vor für einen Wal.
Absolut. Das war sicher ein Problem. Und auch die Leute, die da ständig um den Wal rumgestanden und geschwommen sind und ihn auch berührt haben teilweise. Eigentlich war die Empfehlung, dass man ein solches Tier, das ja ein Wildtier ist, das sich Menschen nicht gewöhnt ist, dass man da möglichst viel Abstand halten soll. Mhm. Das Problem war, dass er noch falsch gelegen ist. Also man muss ihn noch 180 Grad drehen. Das passierte dann mit Feuerwehrschläuchen. Haben dann mehr als ein Dutzend Leute haben ihn dann wie angezurrt mit diesen Schläuchen und haben ihn dann um 180 Grad gedreht, haben diese Schläuche wieder entfernt und dann geschah eigentlich etwas, das erstaunlich gut verlief. Da ist er selbstständig in diesen Lastkahn geschwommen. Das war eigentlich das einzige Stück dieser ganzen Rettungsaktion, dass man sagen kann, das verlief erstaunlich rund.
Und dann ist der Kahn losgefahren in Richtung offenes Meer, in Richtung Ozean. Wie ist die Fahrt abgelaufen?
Man muss sich vorstellen, ein solcher Buckelwal, man kann sagen, das ist eigentlich wie wir Menschen ein Augentier sind. Wir sind uns auf das Sehen gewöhnt, orientiert sich der Buckelwal nach dem Gehör. Er ist sozusagen ein Ohrentier. Für ihn ist das Gehör extrem wichtig. Er kommuniziert über weite Strecken mit Rufen, mit seinen Artgenossen. Und dieses sensible Sinnesorgan wurde natürlich malträtiert quasi auf dieser Strecke. Da kann man sich vorstellen, er war in dieser Metallbox drin, daneben fuhren Schiffe, da hat er diesen Schiffslärm gehört, der sich noch verstärkt hat,
Resonanz durch das Metall.
Durch das Metall. Ja. Das war für ihn sicher eine Tortur, diese Strecke. Später, bei höherem Wellengang, ist er dann auch mit dem Kopf noch angestoßen. Diese privaten Retter haben das bestätigt, dass er Verletzungen am Kopf hatte. Und gerade am Kopf ist das ein Problem, weil ein Buckelwal hat anderen Körperstellen viel Blubber, diese Fettschicht, die ihn noch etwas dämpft, aber am Kopf hat er das weniger. Also diese Verletzungen sind für einen Wal sicher keine schöne Sache.
Wir sind gleich zurück. Gemeinsam für eine nachhaltige Schweiz. Die Plattform Sustainable Switzerland zeigt dir neue Erkenntnisse aus Wirtschaft und Wissenschaft und bringt wichtige Akteure zusammen. Unterstützt von den Partnern BCG, BMW, D-Mobiliar, Google, Swisscom, UBS und weiteren. Fakten, Hintergründe und Infos findest du unter sustainableswitzerland.ch.
Es gab dann vom Transport auch dieses Video, wo man den Wal sieht und eben auch hört, wie er solche Rufe abgibt. Das wurde dann je nach Berichterstattung auch als Singen bezeichnet. Was kannst du uns da dazu sagen? Was weiß man über diese Walgeräusche, die er da von sich gibt?
Also ein Walforscher von der Griffith University in Brisbane, Australien, hat das eigentlich recht gut eingeordnet in einem Gespräch mit der Welt. Der hat gesagt, dass für ihn klingt das überhaupt nicht nach Gesängen. Er hat solche Rufe noch nie gehört. Er ist Buckelwalforscher, beschäftigt sich seit 20 Jahren mit diesen Tieren, hat solche Rufe noch nie gehört. Und aus seiner Sicht klingt das eindeutig nach einem Leiden. Also das sind eher so etwas Klagerufe. Wahrscheinlich war er einfach durch diese Bedingungen sehr gestresst, der Wal.
Mhm. Und auch ein weiterer Punkt, der war, lag ja mehrere Wochen am Strand, wahrscheinlich krank, konnte sich nicht groß bewegen. Jetzt ist er wieder im offenen Meer. Was bedeutet das für so ein Meerestier, das eigentlich gerne schwimmt, aber dann wochenlang liegen musste?
Ja, das kann man sich vorstellen, wie wenn ein Mensch eine Operation hatte und wochenlang in einem Spitalbett liegt, dann muss man sich wieder etwas daran gewöhnen. Das war sehr ähnlich jetzt beim Wal. Der war wochenlang lag er einfach da, die Muskeln waren inaktiv. Er hatte vielleicht sogar Organschäden, weil er mit seinem eigenen Gewicht auf sich gedrückt ist. Und dann musste er dann plötzlich im offenen Meer auf einen Schlag musste er wieder schwimmen. Das war eine große Herausforderung. Viele Forscher hatten gedacht, dass er dann sofort untergeht. Wie die Bilder zeigen, hat er doch ein Stück schwimmen können. Was dann aber passiert ist, weiß man nicht.
Was sind denn die Angaben? Was weiß man über den Zustand jetzt?
Das Problem ist, man hat tatsächlich ein GPS-Tracker montiert, das war so vereinbart. Die privaten Retter haben das versprochen, dass sie das machen, haben sie auch tatsächlich gemacht. Da wurde an der Rückenflosse ein kleines Loch gebohrt und der konnte dort befestigt werden. Mhm. Das Problem ist, dass dieser GPS-Tracker nun offenbar keine Daten sendet. Das kann sein, dass er beschädigt ist, und kann sein, dass er abgefallen ist. Das kann aber auch sein, dass der Wal auf dem Grund liegt, gestorben ist, weil der Tracker, der sendet nur Daten, wenn das Tier an der Oberfläche ist.
Also wenn er auftauchen würde, um zu atmen.
Genau.
Zum Beispiel. Was weiß man über den Moment, als der Wal das Schiff verließ? Gibt es keine Infos?
Nein, es war eigentlich ein weiteres Versprechen, dass die auch Bildmaterial liefen, auch von der Freilassung. Das geschah nicht. Warum das nicht geschah, ist noch immer nicht ganz klar. Es war aber so, dass eine Drohne, eine Filmdrohne von einem TV-Sender diese Aktion begleitet hat, offenbar. Von einem weiteren Schiff aus ist sie immer wieder gestartet. Aber genau in dem Moment, in dem der Wal dieses Lastschiff verlassen hat, hat die Drohne nicht gefilmt. Hm. Was da genau passiert ist, weiß man nicht. Möglicherweise haben diese Leute auf dem Schiff bewusst gewartet, dass die Drohne nicht mehr da war. Man weiß es nicht.
Also es gibt keine GPS-Daten, es gibt kein Videomaterial vom Zeitpunkt seiner Freilassung und das bei dieser riesigen Story, die ja tagelang wirklich verfolgt wurde. Wie kann das denn sein, dass jetzt auf einmal so die Informationen fehlen?
Ja, ich glaube, der Hauptgrund ist, dass es halt wirklich nicht mehr wissenschaftlich begleitet war, dieses ganze Unterfangen. Es war ja eigentlich eher eine politische Entscheidung. Der Umweltminister von Mecklenburg-Vorpommern hat dieser privaten Initiative die Möglichkeit gegeben, das zu probieren, den Wal zu retten, mit Bedingungen, dass sie Aufnahmen machen. Aber offenbar kam es dann auch in der Gruppe selber, in dieser Rettergruppe, zu Streitigkeiten. Man hat nicht alles so ausgeführt, wie man das versprochen hat.
Was ist konkret schiefgelaufen?
Diese Sender. Also man hat eigentlich schlussendlich eine Tierärztin, die eher für auf Kleintiere spezialisiert war, jedenfalls noch nie mit Walen zu tun hatte. Sie hat gesagt, sie hat noch nie so einen Tracker bedient, hat das jetzt aber versucht anzubringen. Das hat offenbar jetzt nicht funktioniert. Dann hat man sich wirklich auch zerstritten. Also diese Tierärztin war dann bei der eigentlichen Freilassung gar nicht mehr beim Wal. Die hat man irgendwie abgesondert, die war auf einem anderen Schiff. Da sind seltsame Dinge gelaufen. Also es war nicht nur so, dass es nicht wissenschaftlich war, sondern es war auch noch völlig unkoordiniert.
Ich war völlig alleine am Ende, isoliert. Keiner durfte mehr mit mir reden. Es waren richtig gute Leute auch dabei. Es waren aber auch die dabei, die bei der Rettung dabei waren. Und ich mach mal ein Zitat jetzt für alle hier. Endlich, das Mistviech ist jetzt weg. Das ist die Hauptsache. Nächstes Projekt. Und deshalb glaube ich, dass im Hintergrund Sachen gelaufen sind, die ich überhaupt nicht verstanden habe, ob das Zeitdruck war oder sonst was, warum der unbedingt jetzt da raus musste. Es gab keinen Grund, aus tiermedizinischer Sicht, ihn nicht nochmal vorsichtig, stufenweise mit Blockierung vorne zu versuchen zu entladen.
Das ist eine Tierärztin, die dabei war auf dem Begleitschiff von Timmy. Sie selber kritisiert die Helfer-Crew auch. Also was ist denn Ihr Punkt jetzt?
Ja, offenbar gab es dann wirklich Streitigkeiten in der Crew. Also der Kapitän des Schleppers, der den Wal an diesem Kutter gezogen hat, wollte dann auf einmal plötzlich diesen Wal freilassen. Und das war eigentlich früher als eigentlich abgemacht. Und da gab es offenbar Streitigkeiten, ob man das jetzt machen soll oder nicht. Und inzwischen hat sich diese Tierärztin von dem Vorgehen distanziert und selbst auch die Geldgeber, die ziemlich viel Geld in diese Operation gesteckt haben, nämlich ungefähr 1,5 Millionen Euro.
Es bleibt der Eindruck am Ende, dass diese Aktion ziemlich unkoordiniert und auch unprofessionell abgelaufen ist und nicht wissenschaftlich begleitet wurde. Trotzdem ist der Wal jetzt zurück im Meer. Ob tot oder lebendig, das wissen wir schlicht nicht. Wie schätzt du das denn ein, Martin? Was hat diese Aktion tatsächlich gebracht? Hat sie was gebracht?
Nein, eigentlich hat es für niemanden irgendwas gebracht. Nicht für den Wal, denn sehr wahrscheinlich liegt er jetzt tot am Grund des Meeres. Also das Meeresmuseum in Stralsund geht davon aus, dass mit größter Wahrscheinlichkeit der Wal das nicht überlebt hat. Dann auch für die Wissenschaft ist es kein Gewinn. Wenn wir zumindest GPS-Daten hätten und wüssten, was mit dem Wal jetzt geschehen ist, dann wäre es zumindest interessant zu überprüfen, ja, wie kann so eine Rettung allenfalls doch gelingen. Oder wenn man ihn vorher hätte sterben lassen, hätte man ihn wenigstens obduzieren können. Man hätte gewusst, warum er krank gewesen wäre, warum er in der Ostsee gelandet ist. Also das ist jetzt auch nicht möglich. Und jetzt schlussendlich scheint nicht einmal für die Retter ein Gewinn, also diesen PR-Gewinn, den sie sich erwünscht haben, oder das Glücklichmachen der Öffentlichkeit hat jetzt halt doch auch nicht funktioniert.
Und wenn er stirbt?
Zumindest gäbe das für das Ökosystem dort vor Ort eine positive Wende. Denn ein solcher Walsturz, also ein Wal, der stirbt und auf den Meeresgrund fällt, ist ein Festmahl für alle Meeresbewohner dort. Und ganz viele Tiere tauchen dann dort plötzlich auf, wie Tintenfische, Krebse, Tiefseehaie, auch Schnecken und Würmer. Das sind Tiere, die voll spezialisiert sind auf so eine Situation, für die ist es ein Riesenfestessen. Und dann auf Jahre hinaus können die dann dort leben, eigentlich von diesem Wal.
Immerhin eine positive Aussicht. Von der ganzen Geschichte, was können wir daraus lernen?
Ja, wünschenswert wäre, wenn bezüglich Walschutz zumindest etwas hängen bliebe. Also wenn wir jetzt nicht nur an dieses Einzelschicksal von Timmy denken, sondern auch uns bewusst ist, dass ganz viele andere Schicksale von Walen es auch noch gibt. Also man muss sich vor Augen führen, jedes Jahr sterben ungefähr 300'000 Wale und Delfine, weil sie in Netze hängen bleiben. Und da wäre es einfach wichtig, dass die Fischerei nachhaltiger würde. Und da können wir auch als Konsumentinnen und Konsumenten, haben wir da eindeutig einen Einfluss. Wenn wir vielleicht auch weniger Fisch essen, wenn wir schauen, woher diese Fische kommen, ob sie wirklich aus nachhaltiger Zucht, also nachhaltigem Fang bestehen, da können wir uns selber informieren und auch selber entscheiden.
Vielen Dank, Martin, bist du dran geblieben an der Wahlgeschichte und warst du heute hier im Studio.
Vielen Dank dir, Alice.
Das war unser Akzent heute mit Wissenschaftsredaktor Martin Amrain. Mein Name ist Alice Grosjean. Bis bald.